Das hier, das ist mein Lieblingssessel. Der steht sonst bei mir zu Hause. Hier ist ein Ort, wo ich entspannen kann. Da fühle ich mich sicher, da fühle ich mich wohl. Da bin ich in meiner kleinen Welt so ein bisschen der Boss. Manchmal nur für kleine Augenblicke, manchmal für längere, aber das ist der Ort, wo ich mich wohlfühle. Hier geht es mir richtig gut. Und ich hoffe, ihr habt auch so einen Ort zu Hause oder woanders, wo ihr euch richtig wohlfühlt, wo ihr so einen Ort habt, wo es euch gut geht, wo ihr euch sicher vorkommt. Eigentlich wollte ich euch mein Sofa mitbringen, aber wir wohnen im vierten Stock und zum einen war ich zu faul, das runterzutragen für euch und zum anderen habe ich ein bisschen Angst vor meiner Frau, weil die mag das Sofa nicht mehr. Das hat zu viele Löcher bekommen, so in den letzten 15 Jahren, 20 Jahren. Und ich wusste, wenn ich es einmal raustrage, dann kriege ich es nicht mehr in die Wohnung rein. Also das ist der Grund, warum ich jetzt nur den Sessel dabei habe, aber stellt euch vor, das wäre jetzt ein Sofa, okay? Weil ich wollte euch ein Sofa mitbringen, weil es gibt so eine schöne Beschreibung für Sofa auf dem Englischen. Das heißt Couch Potato. Übersetzt heißt das sowas wie eine Sofakartoffel. Das sind die Menschen, die ihr Sofa und ihren Sessel zu doll lieben. Und das so, dass der Mittelpunkt ihres Lebens ist und sie sich da so ein bisschen verstecken und in ihrer Welt des Sofas irgendwie den Hauptteil ihrer Freizeit verbringen. Couch Potato. Keine Angst, ich möchte jetzt nicht gegen euren Happy Place predigen. Euren Platz, wo euch sicher vorkommt. Das möchte ich respektieren. Ich will nicht schlecht über Sofas an dieser Stelle reden. Man braucht mal so einen Ort, wo man auftanken kann, wo man entspannen kann, wo man auch konsumieren kann, wo man genießen kann, wo man einfach sicher ist. Und wir brauchen solche Orte auch in geistlicher Hinsicht. Aber spannend wird das Leben aus meiner Sicht, und so denke ich es mir, wenn ich mein Sofa und meinen Sessel verlasse. Wenn ich etwas wage, mal etwas Neues ausprobiere, etwas Verrücktes. Etwas, wovor ich auch Angst habe. Aber ich auch eine Hoffnung habe und träume. Ich nicht weiß, wie geht das Ganze aus, und ich aber gespannt bin. Kann das klappen? Kann das werden? Und ich rede jetzt nicht nur von so Extremsportarten. Das ist alles cool. Sondern ich rede davon, was es heißt, Christ zu sein und das zu leben, wo die Bibel uns so auffordert, Gott zu lieben und Menschen zu lieben und darin praktisch zu werden. Etwas, was einem Mut abverlangt. Und mal so dieses geistliche Sofa mal zu verlassen. Und dazu möchte ich mir mit euch eine Geschichte anschauen. Eine Geschichte aus dem Alten Testament, die ich extrem spannend finde. Und da stehen so Prinzipien drin. Prinzipien über Mut, über Leichtsinn und Schwachsinn und Gottes Führung. Und diese Geschichte, die steht im 1. Samuel Buch, Kapitel 14. Und sie ist eingebettet in einer kriegerischen Auseinandersetzung zwischen den Philistern und den Israeliten. Und in Vers 1, der beginnt so: Es begab sich eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu seinen Waffenträger sprach: Komm, lass uns hinübergehen zu den Wachen der Philister, die da drüben ist. Irgendwie bekommt Jonathan diesen Impuls, zu diesen feindlichen Wachen hinüberzugehen. Wie er diesen Impuls bekommen hat, das lesen wir nicht. Aber wir wissen in den Kapiteln davor, dass das schon ein bisschen länger so eine kriegerische Auseinandersetzung war zwischen diesen zwei Herren. Und er folgt diesen Impuls. Er startet, er setzt sich in Bewegung. Und dann lesen wir: Aber seinem Vater sagte er nichts. Saul aber saß am Rand des Gebietes von Gibeah unter den Granatapfelbaum, der in Migron steht. Und das Volk, das bei ihm war, zählte etwa 600 Mann. Saul sozusagen, der saß gerade so in seinem Sessel, in seiner Komfortzone, unter dem Granatapfelbaum im Schatten, relativ sicher mit seinen 600 Soldaten um ihm rum. Und vielleicht war das genau der Grund, warum Jonathan gesagt hatte: Hey, ich berichte meinem Vater und meinem König lieber nichts davon, weil der wird mich nur aufhalten. Das ist so, ich glaube, im Leben, wenn man sich in Bewegung setzt, wenn man anfängt, seinen Sessel zu verlassen und etwas zu wagen, dann finden das oft die Personen, die um einen rum so auf dem Sofa sitzen, oft nicht so toll, nicht so cool, weil das bringt Bewegung rein, gerade wenn man in diesem Couch-Potato-Modus ist. Und irgendwie wird es dann ungemütlich, weil es wirft für alle anderen auch diese Frage auf, hey, ist es nicht eigentlich auch für mich dran, mich mal in Bewegung zu setzen und was zu unternehmen und mal was zu wagen? Dann lesen wir weiter in Vers 1, ist so ein Einschub, wo gesagt wird, wer gerade Priester ist und wer so seine ganzen Verwandten waren. Das überspringe ich an dieser Stelle mal. Und dann ist noch der Hinweis, dass das Volk es nicht mitbekommen hat, als Jonathan wegging. Und dann hören wir von einer relativ genauen Ortsbeschreibung in Vers 4. Dort steht, es waren aber an dem engen Weg, wo Jonathan hinübergehen suchte, zu der Wache der Philister zwei Felsklippen. Die eine diesseits, die andere jenseits. Die eine hieß Bozes und die andere Sene. Und die eine Felsklippe stand im Norden gegenüber von Mischmas und die andere im Süden gegenüber von Geba. Na, ist klar, ihr wisst, wo das ist. Also die Beschreibung ist so gut, dass man ziemlich genau ungefähr sagen kann, wo diese Schlucht ist, dieses Wadi. Aber welche Klippen da jetzt genau gemeint sind, also da gibt es wilde Thesen, also drei verschiedene Kombinationen, die sein könnten. Man weiß es nicht. Aber was man merkt, wenn man dieses hebräische Wort übersetzt dafür, diese Klippen, diese Namen, die haben einen gewissen Eigennamen. Und hört mal, wie das so klingt für euch. Die eine heißt die Rutschige und die andere die Dornige. Also was Einladendes klingt anders. Das klingt gar nicht mehr nach so dieser Zeit im Sessel sitzen unterm Granatapfelbaum und das Leben genießen und es sich gut gehen lassen. Und dann sagt Jonathan zwei herausfordernde Sätze. Vers 6. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger, komm, lass uns hinübergehen zu der Wache dieser Unbeschnittenen. Und jetzt, vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Um dieses vielleicht soll es heute gehen. Jonathan war sich nicht sicher. Er war sich nicht sicher, Gott hat gesagt und wir schaffen das. Nein, in ihm waren auch diese Zweifel. Aber irgendwie war er zu dieser Entscheidung gekommen, dieses Wagnis einzugehen und sich in Bewegung zu setzen. Trotz des Risikos, der Gefahr für sein Leben. Und ich finde, da schwingt sowas mit in diesem vielleicht. Einerseits eine absolute geistliche Gelassenheit. Vielleicht wird Gott was tun. Aber gleichzeitig auch diese Hoffnung. Vielleicht wird Gott was tun, weil Gott es ist möglich zu handeln, Wunder zu tun, uns beizustehen. Weil die Situation ist, zwei Männer gegen einen Vorposten von ungefähr 20 Philistern, so lesen wir es später, die strategisch bessere Situation haben auf einer Felsklippe. Und jetzt finde ich spannend zu sehen, wie sein Waffenträger darauf reagiert. Und das finde ich auch in unserem Leben als Christen spannend, wenn wir einen Impuls von Gott bekommen, wie gehen wir damit um? Mit wem sprechen wir darüber? Wen fragen wir um Rat? Jonathan hatte für sich die Entscheidung getroffen, Saul, sein König, nicht um Rat zu fragen. Vielleicht, weil er Angst hatte, aufgehalten zu werden. Und so hat er sich erstmal in Bewegung gesetzt, sich abgetastet, bis er dann diesen Vers 6 gesagt hatte, mit dieser Zuversicht. Und ich glaube, wenn man gerade in so einer Phase ist, ich habe das erlebt, wo man überlegt, was Mutiges zu wagen, mal aus seiner Komfortzone rauszugehen, dann ist die Frage, wen fragt man? Und ich glaube, es ist nicht so hilfreich, dann die Leute um sich rum zu fragen, die gerade auch auf dem Sofa sitzen. Sondern eher zu Leuten auch zu gehen, wo man weiß, diese Menschen, das sind welche, die chillen manchmal auch auf dem Sofa, aber in ihrem Leben sind das auch welche, die schon mal was riskiert haben, die unterwegs sind, die versuchen, auf Gottes Stimme zu hören, manchmal erlebt haben, wie Gott wirkt und manchmal nicht, aber die in Bewegung sind. Es ist so entscheidend, wen wir um Rat fragen in solchen Fragen. Und dann Vers 7, da antwortete ihnen sein Waffenträger, tu alles, was in deinem Herzen ist, geh nur hin. Der Satz an sich ist nett und positiv, aber gleichzeitig sagt er nicht so viel aus. Wenn jemand einen was erzählt von Impuls, den er bekommt, und man sagt einfach, ja, mach, was dein Herz begehrt, los, geh los, probier es aus. Das ist nicht so schwer. Vielleicht hatte der Waffendiener auch so die Hoffnung dann, naja, wenn er das macht, habe ich bald einen neuen Chef und vielleicht ist der besser. Die Chancen standen nicht so gut für ihn, dass er das überlebt. Aber nein, wir lesen weiter und zwar der Satz, den er danach sagt, dieser Waffenträger, der spricht Bände, denn er sagt nicht nur geh hin, sondern er sagt auch, siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz es will. Er sagt auch, hey, ich vertraue dir auch, und für mich ist das auch eine Entscheidung, mein Sofa zu verlassen. Ich vertraue deinen Impuls, dass du das richtig gehört hast, und ich gehe damit ein Risiko ein. Und dann stellt Jonathan, seinen Waffenträger, seinen Plan vor, den er hat. Lesen wir dann, sein Konzept ist so, er geht in diese Schlucht rein, zu zweit, dass die Wachposten ihn sehen. Also er zeigt sich denen. Und dann macht er seine Entscheidung davon abhängig, wie dieser Wachposten auf ihn reagiert. Die eine Möglichkeit ist, sagte sein Waffenträger, wenn sie zu uns sagen, hey, wartet da unten, wir kommen runter, dann wissen wir, nicht angreifen, keine gute Situation. Und dann die andere Option, die beschreibt er in Vers 10, da heißt es, werden sie aber sagen, kommt zu uns rauf, so wollen wir zu ihnen hinaufsteigen. Denn dann hat sie der Herr in unsere Hand gegeben. Das soll unser Zeichen sein. Wenn ich das lese, überzeugt mich die Logik davon jetzt nicht ganz so. Das jetzt nur daran festzumachen, man sagt zwei Optionen und wieder andere antwortet, dann ist es jetzt die göttliche Führung und darauf riskiere ich mein komplettes Leben und das meines Waffenträgers. Es ist so ein bisschen, wirkt es für mich wie so eine Münze hochzuschnippen, so 50-50 Chance. Daran sein Leben zu hängen, nicht ganz so weise. Deswegen meine Empfehlung bei so Dingen, die das Leben kosten, vielleicht nochmal jemand um Rat vorher fragen. Aber bei kleineren Dingen probiert es gern auch so aus, wie Jonathan das gemacht hat. Und dann lesen wir, wie es weitergeht. Vers 11. Als sie nun beide der Wache der Philister sich zeigten, sprachen die Philister, siehe, die Hebräer sind aus ihren Löchern hervorgekommen, indem sie sich verkrochen haben. Und die Männer der Wache riefen Jonathan und seinen Waffenträger zu und sprachen, kommt herauf zu uns, so wollen wir euch schon lehren. Irgendwie fehlte mir auch an dieser Stelle so ein bisschen die Logik. Warum luden sie Jonathan, diesen Waffenmann, hochzuklettern zu sich? Sie waren zu diesem Zeitpunkt in der strategisch besseren Position von oben herab. Und alle, die von euch im Mittelalter gekämpft haben oder Computerspiele aus dieser Zeit kennen, eine höhere Position ist immer besser als die tiefere. Um Pfeile, Speere, Steine oder was auch immer auf die runterzuschmeißen. Aber in einem Bibelkommentar habe ich etwas entdeckt, wo ich dachte, hey, das könnte Sinn machen. Da habe ich gelesen, dass es so für die Philister, für diesen Wachposten so gewirkt haben musste. Da kommen zwei Leute, die desertieren, die geben auf. Die wollen überlaufen. Deswegen kommt hoch, wir belehren euch. Vielleicht habt ihr eine Chance, bei uns einzusteigen. Das Volk Israel war gerade eher das Team, auf das man nicht gewettet hätte in diesem Konflikt. Denen ging es schlecht. Und darum kam Jonathan vielleicht auch auf die Idee, hey, vielleicht rufen sie uns hoch. Vielleicht sehen sie uns gar nicht als Gefahr an. Und so klettern sie hoch. Und die Bibel ist an dieser Stelle auch sehr spezifisch und sagt, und Jonathan kletterte mit Händen und mit Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Wenn man versucht, Schwierigkeiten bei Kletterwänden einzuschätzen, ist das so eine Stufe, wenn man sagt, hey, man braucht seine Hände. Also es war nicht so eine leichte Wand, dort hochzukommen. Und ganz sicher ist es keine gute Position, wenn du irgendwo hochkletterst, deine Hände am Fels sind, deine Füße am Fels sind, daraus jetzt jemanden anzugreifen. Was willst du machen? Willst du ihn bespucken? Oder? Das ist nicht der beste Angriffsstrategie. Schlau wäre es gewesen, hätten sie irgendwie hinterhältig sich von hinten im Dunkeln, dass sie es nicht mitbekommen haben. Aber vorher haben sie sich gesagt, hallo, hier sind wir. Also Überraschungsangriff konnte das auch nicht mehr sein. Kein Vorteil. Und dann lesen wir, und das wird es dann leider nicht so genau, wie sie hochkommen und irgendwie gewinnen sie diese Schlacht, überraschen sie wohl gegen diese 20 und schaffen diesen Sieg. Hätte gerne noch per Details gehört, wie das genau passiert ist, aber haben wir leider nicht. Am Ende steht ein großer Sieg. Und das spricht sich rum und das gibt dem Volk Israel einen großen Vorteil. Und so endet dieser Vers und dieses Kapitel mit dem Vers 23. So half der Herr Israel an jedem Tag. Zwei Männer haben einen großen Sieg erreicht. Und damit endet diese Geschichte. Doch ein Satz in dieser Geschichte, der lässt mich nicht los. Und das ist dieser Vers 6, vielleicht habt ihr das schon rausgehört, wo Jonathan die Entscheidung getroffen hat, hey, wir versuchen das. Und er dann sagt, vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder durch wenig zu helfen. Wenn es darum geht, etwas zu wagen, seinen Sessel zu verlassen, etwas zu wagen, was Gott einem aufs Herz gelegt hat. Vielleicht durch einen Impuls, vielleicht durch einen Bibeltext, vielleicht durch eine Predigt. Man merkt, hey, eigentlich ist es dran, hier etwas zu starten oder vielleicht etwas zu lassen, etwas zu beenden, einen Kontakt aufzunehmen, etwas anzupacken, etwas zu bauen. Dann gibt es manchmal diese Momente auf dem Sofa, wo man denkt, boah, das ist doch alles zu schwer und zu kompliziert und eigentlich könnte ich es machen, aber man ist in diesem Couch-Potato-Modus und man hat einfach keine Lust, was zu machen. Das gibt's. Und dann gibt es aber auch die Dinge, wo man etwas Größeres merkt. Und man die Frage hat, boah, das, was ich hier habe, ist das wirklich von Gott? Und wenn ich das mache, diesen Impuls folge, wird es gut gehen? Werde ich damit Erfolg haben? Werde ich da Frucht sehen? Wird sich das lohnen, diese Investition? In so Fragen wünsche ich mir in meinem Leben oft mehr Sicherheit, mehr Klarheit. Zu wissen genau, hey, geh diesen Schritt und dann so eine göttliche Garantie unterschrieben von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Jonas, das wird gut gehen. Aber diese Sicherheit habe ich in meinem Leben nie bekommen, diese Garantie, dass es gut gehen wird. Ich habe in großen Entscheidungen meines Lebens, da durfte ich erleben und spüren, dass Gott mir einen Frieden geschenkt hat, diesen Schritt zu gehen, aufzustehen, etwas zu wagen. Aber ich hatte nie diese Garantie, das wird gut gehen. Das wird gut gehen in dem Sinne, wie ich es mir vorstelle. Es gibt keine Garantie. Gott kann Gelingen schenken. Und daran hoffen wir. Und dieses vielleicht drückt dieses für mich aus. Es ist diese Gelassenheit, aber es ist auch diese Hoffnung an Gottes Wirken, an seine übernatürliche Kraft. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Wer etwas wagt, gewinnt. Eigentlich wollte ich dann danach schreiben, vielleicht, aber meine Frau hat gesagt, das ist Quatsch. Lass das so. Und dann dachte ich, okay, ich meine, wer mag, gewinnt, der gewinnt mindestens eine Erfahrung danach. Also so gesehen stimmt auch dieser Predigttitel irgendwie. Aber die Frage, die ich total spannend finde und mit der sich fast jeder Philosoph wohl beschäftigt hat, ist, wie bekommt man denn Mut? Was hilft uns? Was kann Mut bei uns freisetzen? Und gestern beim Mitarbeiterfest saß ich an einem Tisch und da habe ich nochmal den Predigt-Tipp bekommen, dass manche Leute in der Gemeinde das immer so toll finden, wenn es 3 Punkte gibt in einer Predigt. Und dann dachte ich, das kriege ich hin, deswegen kommen jetzt 3 Punkte. Das ist eine ordentliche, klassische Predigt ist. Wie gewinnt man Mut? Wie entsteht Mut? Und als allererstes würde ich sagen, in der Liebe für etwas. Ein Theologe und Autor, Fulbert Stefanski, schreibt in seinem Buch Feiere das Leben, Spiritualität im Alltag, ein tolles Buch. Dort ist ein Satz, den ich mir ganz dick unterstrichen hat, als es gelesen hat und der sich eingeprägt hat, in dem heißt es, Mut setzt Sympathie voraus. Die Liebe zu einer Sache, die Liebe zu einer Idee oder zu einem Menschen. Und auch in dieser Geschichte bei Jonathan merken wir das, da ist eine Liebe, da ist ein Einsatz für sein Volk da. Das ist die Motivation für ihn, dass er sagt, okay, ich werde hier mutig sein, weil mein Volk ist mir nicht egal. Und wo wir etwas mögen, manche tun sich ja schwer mit dem Wort lieben oder etwas ganz okay finden, dann setzt das oft etwas in uns frei, dass uns das nicht egal ist, dass wir uns dafür einsetzen. Und umso mehr wir etwas lieben, umso mehr wagen wir auch etwas. Und ich glaube, deswegen ist die Nachfolge Jesu, wo es darum geht, Gott zu lieben und die Menschen zu lieben, in dieser Reise wird es uns hoffentlich auch immer mutiger machen, weil diese Liebe uns antreibt. Und das fand ich für mich damals, als ich es gelesen habe, einen ganz spannenden Gedanken, dass Liebe etwas ist, was Mut bewirkt. Und dann der zweite Punkt, ist die Sicherheit des Glaubens. Als Christen haben wir ein Backup-Netz. Und das wird an ganz vielen Stellen beschrieben, dass Jesus bei uns ist, egal was uns passiert, egal was noch kommt. Und einer der schönsten klassischen Texte dazu, der steht in Römer, Kapitel 8, die Verse 38 bis 39. Und dort steht, denn ich bin mir gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächtige, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist eine Verheißung, an die wir uns klammern können. Egal was kommt, egal was passiert, wenn wir unser Sofa verlassen, ob es gut läuft, ob es schief läuft, Jesus ist dabei und unser Wert hängt nicht von unseren Taten ab. Und auch wenn der Moment kommt, wenn der Tod kommt und unser Herz aufhört zu schlagen, haben wir diese Verheißung, dass Gott da ist mit seinen liebevollen Armen und uns willkommen heißt. Und das hat Christen in der Geschichte dazu motiviert, verrückte Dinge zu unternehmen, sich radikal Risiken einzugehen, um Menschen von Jesus zu erzählen, die Liebe zu teilen, ganz praktisch, Menschen diese Liebe Jesu zu zeigen. Mein dritter Punkt. Es ist der Glaube, der uns Mut machen kann, dass Gott aus wenig viel machen kann. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Wo wir in Momenten sind, wo wir denken, hey, es lohnt sich doch eigentlich nicht. Wir schaffen es nicht oder wir können zu wenig beisteuern. Manchmal geht es Gruppen so, manchmal geht es Gemeinden so, manchmal geht es persönlich so, dass man denkt, so, was kann ich damit bewirken? Zu denken, ich habe zu wenig Begabung, wir haben zu wenig, was wir teilen können. Da mutig zu sein und das in Anspruch zu nehmen und daran zu glauben, dass Gott durch wenig auch viel wirken kann. Und die Bibel ist so voller Geschichten, die das versuchen, die das beschreiben, zeugnishaft, wo Gott aus objektiv betrachtet wenig Dingen ganz viel macht. Und die klassischste Geschichte ist dazu die Speisung der 5000. Wer dreimal in der Kirche war, kennt diese Geschichte. Und da ist dieser eine Junge, der hat ein paar Fische dabei und ein paar Brote und das würde gerade mal reichen für eine hungrige Familie, eine Familie. Aber Jesus sagt, hey, nimmt das, verteilt das, glaubt. Hab Mut. Und dann lesen wir, wieder ein Wunder passiert. Und diese 5000 plus Kinder und Frauen und die werden alle satt. Eine andere Geschichte, darüber habe ich am Freitag gepredigt in der Jugend. Wenn wir uns das Evangelium angucken und anschauen, welche Typen Jesus ausgewählt hat, um diese Welt zu verändern. Und wenn wir schauen, wie die manchmal miteinander umgegangen sind, dann denken wir, Alter, was war das für eine Chaostruppe? Jesus, damit willst du die Welt verändern? Mit 12 Hansels aus der Provinz? 2 konnten gerade ausschauen, also nicht alle so halb, aber wie die sich auch angezickt haben, was das für Konflikte waren. Und diese 12 haben das Evangelium geteilt mit vielen anderen und es hat sich ausgebreitet, es ist sogar hier in Hannover angekommen. Ihr seid Zeugen dafür. Diese Botschaft ist gewachsen mit 12 Leuten. Und das plastischste Beispiel dafür, wie Gott aus wenig wirken kann und auch manchmal bewusst aus wenig wirken wollen, weil er uns herausfordert, dass wir mutig sind. Diese Geschichte findet sich im Richterbuch bei Gideon. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann es nicht beweisen, aber dass Jonathan vielleicht diese Geschichte von Gideon im Hinterkopf hatte, als er diese Worte gesagt hat. Und die Geschichte von Gideon, also eine Geschichte von ihm, ist, er soll eine Schlacht schlagen, er hat 22.000 Männer. Und er war eher so ein Anführer, der eher Angst hatte. Also er hätte lieber mehr gehabt und das wäre auch mit 22.000 Mann schon eine schwierige Schlacht gewesen. Und dann spricht Gott deutlich zu ihm. Richter 7, Vers 2. Und er sagt zu Gideon, du hast zu viele Soldaten. Denn dieses Heer will ich nicht den Sieg über die Midianiter schenken. Sonst werden die Israeliten mir gegenüber prahlen und sagen, wir haben uns aus unserer eigenen Kraft befreit. Und das ist für mich irgendwie ein Geheimnis. Und in dieser Stelle irgendwie nochmal so runtergebrochen, warum Gott es manchmal so herausfordert, das, was wir haben, da wo wir auch Angst haben, diesen Schritt zu gehen. Weil wir da an dem Punkt sind, wo wir uns nicht nur auf unsere Stärke verlassen können, auf das, was wir gut können, sondern gezwungen sind, auf Gott zu gucken, auf seine Kraft, auf seine Unterstützung, auf seinen Segen. Weil wir angewiesen sind auf seine Hilfe. Und meine Frage am Ende dieser Predigt, die ich dir stellen möchte, welchen Impuls trägst du vielleicht schon lange mit dir rum? Wo du eigentlich genau weißt, was jetzt dran wäre. Was willst du wagen? Oder wo stehst du gerade in einer Situation, wo du sagst, das ist genau mein Thema, ich muss gerade was wagen, ich brauche Mut, ich bin schon in dieser Situation. Wofür brauchst du Mut? Und ich möchte dir diesen Vers nochmal zusprechen, dir ganz persönlich. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder durch wenig zu helfen. Amen.